Im Kapitel 36 geht es um Reaktionsgeschwindigkeiten, Reaction Rates. Ja, wir betrachten eine ganz einfache chemische Reaktion, wo man von einem Zustand A in einen Zustand B kommt. Ja, wie gesagt, Zustand A ist ein Minimum auf der Potentialenergieoberfläche B ein anderes. Und die Größen, die diese Reaktionsgeschwindigkeit messen, die werden Rate Constants genannt und man hat dann die Forward Konstante Kf, die also sagt, wie schnell die Reaktion von A nach B geht, und dann das Kr, die Backward Reaction Rate, die eben sagt, wie schnell die Reaktion zurückgeht in die andere Richtung. Reaktionen werden oft geplottet eindimensional entlang der sogenannten Reaktionskoordinate. Man plottet also entlang dieser Koordinate die Energie des Systems. Das ist natürlich eine Vereinfachung. In Wirklichkeit haben wir ja schon gesehen, ist eine chemische Reaktion ein Vorgang, der sich auf der Potentialenergieoberfläche abspielt, wo man eben auch in einem Minimum startet, losgeht, dann über einen Sattelpunkt drüber geht, der dann in der Sprache der Chemie Transition State genannt wird, und dann zurückgeht oder neu hingeht in das Endprodukt B. Dieser Reaktionspfad ist kompliziert typischerweise. Wenn man ihn berechnen will, kann man das machen. Man muss zuerst mal den Sattelpunkt lokalisieren, wofür es Motoren gibt. Und dann kann man von diesem Sattelpunkt sich jetzt bewegen in diese zwei Richtungen, wo die Krümmung eben negativ ist, nicht wahr? Also diese Transition States sind eben immer die sogenannte First Order Saddle Points, wo die Hessche Matrize eben einen Eigenwert hat, der negativ ist, und alle anderen sind positiv. Und es gibt natürlich sehr viele davon, weil wir wissen ja nicht, was so eine Hessche Matrize hat, von Molekül hat 3n-6 verschiedene Eigenwerte. Ja, okay, also wir haben jetzt diesen Eigenvektor gepickt, der rausgesucht, der also dem negativen Eigenwert der negativen Krümmung entspricht. Und wir können uns jetzt in diese Richtung von diesem Eigenvektor bewegen oder eben in die negative Richtung entlang diesem Eigenvektor. Und sobald wir dann also vom Sattelpunkt etwas weggekommen sind, in beide Richtungen, kann man dann eben normale Geometrieoptimierung machen, die einen dann eben in die zwei Minima bringen werden. Und auf diese Art und Weise hat man dann also diese zwei Minima verbunden. Und entlang diesem Pfad, den man also mit einer Geometrieoptimierung gefunden hat, kann man dann die Energie plotten. Und das sind dann eben diese typischen Plots, die Sie dann aus den einfachen Lehrbüchern kennen. Ja, nochmal so eine Illustration von so einem Reaktionspfad ist nochmal gezeigt, auch in diesem Bild auf Seite 238. Ja, normalerweise natürlich spielt sich sowas auf einer sehr hochdimensionalen Oberfläche ab, die man nicht plotten kann. Aber für gewisse ganz einfache Reaktionen, zum Beispiel diese sogenannte Hydrogen Exchange Reaction, wo man ein H2-Molekül hat und dann entlang der Achse, die die zwei H-Atome verbindet, kommt dann ein drittes H-Atom angeflogen, kickt das eine H-Atom, das vorher eine chemische Bindung gemacht hatte, weg und tut dann selber neu diese chemische Bindung ausbilden. Ja, in diesem Fall gibt es also bloß zwei Freiheitsgrade, die die Reaktion beschreiben, nämlich der Abstand zwischen dem Atom A und B und der Abstand zwischen dem Atom B und C und die Potentialenergieoberfläche für diese Reaktion ist eben dann auf dieser Seite 238 wird die gezeigt. Ja, der Sattelpunkt ist natürlich jetzt in diesem hochdimensionalen Raum eingebettet und wir haben eine einzige Richtung, wo wir eben negative Krümmung haben. Entlang allen anderen Richtungen hat es positive Krümmung. Das heißt also eigentlich in gewisser Weise ist der Ganze ähnlich, eigentlich wie ein Minimum. Und im Speziellen bedeutet es auch, dass wenn jetzt eben ein System an diesem Sattelpunkt ist, dass es da zum Beispiel eben oszillieren kann. Entlang dieser Richtung, eben wo die Krümmung positiv ist, sodass es eine rücktreibende Kraft gibt. Und das bedeutet auch, wir können jetzt zu so einem Sattelpunkt dann Mikrozustände, also vibrationelle, zum Beispiel Mikrozustände eben zuordnen. Ja, jetzt, wie kann man die Geschwindigkeit einer Reaktion berechnen? Also zunächst einmal ist es so, dass chemische Reaktionen typischerweise sogenannte Rare Events sind. Das heißt, sie finden eigentlich ganz selten statt. Sie finden sehr selten statt auf einer typischen Zeitskala, die eben die Zeitskala ist von einer Vibration typischerweise. Wenn man also eine Computersimulation macht von so einer chemischen Reaktion, dann sieht man, dass das System ganz, ganz lang hin und her oszilliert in einer Region um das ursprüngliche Minimum herum, und dann plötzlich irgendwann mal hat es eine thermische Fluktuation, die es erlaubt, dann die Barriere zu überqueren. Das ist zum Beispiel gezeigt in diesen Bildchen auf Seite 240. Da habe ich zuerst auch eben das Potential geplottet, in dem Panel auf der linken Seite, das Potential entlang dieser Reaktionskoordinate. Und dann auf der rechten Seite sieht man jetzt also sozusagen eine MD-Trajektorie, die jetzt projiziert worden ist auf diese Reaktionskoordinate. Also im Endeffekt haben wir auch hier wieder ein höherdimensionales System. Das glaube ich jetzt hier, in dem Fall habe ich einfach, das ist ein Modellsystem, habe ich dem System 10 Freiheitsgrade gegeben. Und jetzt, um diesen Plot zu machen, hatte das System eine Energie von 16 Energieeinheiten. Und obwohl eben die Barriere bloß 4 Energieeinheiten hoch ist, sehen Sie, dass eben diese MD-Trajektorie nur ganz, ganz selten hin und her springt zwischen diesen zwei Minima. Nicht wahr? Das sieht man sehr schön eben aus diesem Bildchen wieder auf Seite 240, dieses Bildchen auf der rechten Seite, wo man immer diese Oszillation sieht, aber nur relativ selten tut es die X-Achse, also den Nullpunkt überqueren, was bedeutet also, dass es vom einen Minimum ins andere springt. Ja, warum ist das der Fall? Das Problem ist eben, dass diese Energie von 16 Energieeinheiten ist eben verteilt über alle Freiheitsgrade des Systems. Und um über die Barriere zu kommen, sozusagen, braucht man eine Fluktuation, die bewirkt, dass eben die Energie von mehreren Freiheitsgraden sozusagen reingeht in diese Bewegung entlang der Reaktionskoordinate, sodass man dann eben über diesen Sattelpunkt drüber kommt. Ja, jetzt, wie kann man also die Geschwindigkeit berechnen? Also wir haben schon gesehen, es passiert selten. Ja, man tut da typischerweise folgendermaßen argumentieren. Man sagt, es gibt zunächst einmal eine sogenannte Attempt Frequency, also eine Frequenz, mit der das System versucht, die Barriere zu überqueren. Ja, und die kann man abschätzen. Wir wissen, wir haben Anregungen. Wenn also der Abstand dieser Vibrationsniveaus, der gegeben ist durch h quer Omega, wenn der größenordnungsmäßig gleich kbt ist, und dann kann ich das auflösen nach der Frequenz Omega und bekomme eben dann diese universelle, mehr oder minder diese Attempt Frequency kbt geteilt durch h quer. Diese Zahl, wenn man sie ausrechnet und für die Temperatur eben die Zimmertemperatur nimmt, dann hat die den numerischen Wert 10, 6 mal 10 hoch 12. Das heißt, das System tut eigentlich extrem oft versuchen, die Barriere zu überqueren. Trotzdem, wie ich gesagt habe, ist es ein sogenanntes Rare Event. Und es kommt eben daher, dass es, wenn es den Attempt macht, dieser Attempt in meisten Fällen fehlschlägt. Nicht wahr? Das haben wir auch sehr schön gesehen in dieser Figur auf Seite 240. Nicht wahr? Da sozusagen jede Oszillation, die das System macht, ist da so ein Versuch, ein Attempt. Und bloß ganz selten eben ist sozusagen dieser Attempt, der Versuch, erfolgreich und die Barriere kann überquert werden. Ja, jetzt, was ist die Wahrscheinlichkeit eben, dass dieser Attempt, dieser Versuch erfolgreich ist? Ich kann jetzt auch eigentlich eine Gleichgewichtskonstante definieren zwischen entweder dem Ausgangszustand und dem Sattelpunkt oder natürlich genauso andersrum für den Endzustand und den Sattelpunkt. Und jetzt, um so eine Gleichgewichtskonstante zu berechnen, nicht wahr, da brauche ich ja jetzt eben hier die Formel dann auf Seite 240, da brauche ich diese Zustandssumme am Transition State, am Sattelpunkt, und die wird jetzt bezeichnet mit diesem Symbol typischerweise Q, dieses Double Decker, diese zwei Kreuzchen da. Ja, also das ist eigentlich im Prinzip eine normale Zustandssumme, außer eben, dass man weiß, es gibt eine Richtung, nicht wahr, die Richtung entlang der Reaktionskoordinate, wo es eben keine Vibration gibt, weil da die Krümmung negativ ist. Das heißt also, bei der Berechnung von dieser Zustandssumme am Übergangspunkt darf ich eben habe ich sozusagen eine Vibration weniger, die in meine Formel eingeht. Aber sonst kann ich denselben Formalismus verwenden. Ja, jetzt diese Gleichgewichtskonstante, ja, die gibt uns ja sozusagen an, wie wahrscheinlich ist es, das System dort zu finden, am Übergangszustand im Vergleich dazu, es am Minimum A zu finden. Und wenn wir jetzt ein ergodisches System haben, dann wissen wir auch, dass die Dichte der MD-Trajektoren eben genau proportional ist zu dieser Boltzmann-Verteilung. Und das heißt also auch, dass diese Wahrscheinlichkeit mir sozusagen angibt, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Trajektorie, die eben am Punkt A beginnt, jetzt irgendwann nach einer gewissen Zeit an diesem Sattelpunkt ankommt. Ja, und damit haben wir jetzt sozusagen die zwei Komponenten, die wir brauchen für die Berechnung dieser Reaction Rate. Das ist dann die Formel 144. Ja, das ist also jetzt die Formel für diese Forward Reaction Rate, Kf. Ja, und da haben wir also, wie gesagt, eben unsere Attempt Frequency, KBT, geteilt durch H quer. Und dann jetzt eben dieses Verhältnis der Zustandssummen zwischen dem Transition State und dem Minimum, aus dem ich sozusagen weggehen will, also das Edukt der chemischen Reaktion. Und ja, eben diesen zweiten Term haben wir ja schon gesehen, kann man interpretieren, eben als sozusagen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieser Versuch erfolgreich ist. Man kann natürlich dann genau dieselben Argumente anwenden für die Rückwärtsreaktion, dieses Kr. Das Einzige, was ich dann machen muss, ist natürlich, ich muss im Boltzmann-Faktor die Energie Ea eben ersetzen durch die Energie Eb, also die Energie des Produkts der chemischen Reaktion. Aber sonst habe ich genau natürlich dieselbe Formel.